Wow, da kommt richtig was rüber bei euch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist stark. Okay, jetzt kommt die Predigt. Und ich habe mir überlegt, was hat denn Esther mit uns zu tun? Also eine Menge. Ich meine, ihr habt da unheimlich viele gestern auch Anspielungen auf unser Leben, das ist ja nicht nur das Hauptding in der Geschichte von Esther, sondern da kam dann die Best Queen und das Casting und alles Mögliche. Und ich dachte, wow, da könnte man also zig Predigten drüber halten und wahrscheinlich habt ihr die in der Woche auch gehört. Vermutlich mal, einige davon. Aber es gibt der heftigste Bezug, den wir haben bei Esther, ist sicherlich der, dass sie ihr Leben eingesetzt hat. Für Gott und für ihr Volk. Und dass sie gesagt hat, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Und ich bin bereit, zum König zu gehen, auch wenn er mich wegschickt, denn eigentlich darf ich das nicht. Sie hat zwar etwas gebraucht, um sich dafür zu entscheiden, aber dann hat sie sich entschieden und ist gegangen und hat ihr Volk gerettet. Darum geht es bei Esther. Und ich dachte, das passt gut zum heutigen Sonntag, denn die nächsten drei Sonntage sind wir eingeladen, an einem dieser drei Sonntage an die verfolgten Christen in dieser Welt zu denken. Und es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viele Christen, die verfolgt werden in vielen, vielen Ländern. Und was darf uns unser Glaube kosten? Das ist die Überschrift über diese Predigt. Was darf uns unser Glaube kosten? Ich habe vor zwei Wochen in unserer Gemeinde darüber gesprochen, dass es nicht nur eine Bekehrung gibt, sondern mehrere. Es gibt sozusagen eine Bekehrung auf mehreren Stufen. Und wir lesen das auch in den Evangelien. Da gibt es die Geschichte mit Petrus, mit dem Fischfang. Kennt ihr sicher. Petrus ist am Wasser, am See und Jesus kommt dahin, er braucht sein Boot. Petrus hat die ganze Nacht nichts gefangen, dann sagt Jesus, werfe doch mal da noch das Netz aus und dann macht er einen riesen Fang und das berührt ihn so, dass er ahnt, er ist in diesem Mann, Jesus, nicht nur einem Menschen begegnet, sondern er ist Gott begegnet. Er fällt auf die Knie und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt, folge mir. Du sollst jetzt keine Fische mehr fangen, du sollst jetzt Menschen fischen. Und dann sehen wir in den Evangelien die Geschichte von Petrus. Den anderen Jüngern ging es ähnlich und uns ist es ja zumeist auch ähnlich gegangen. Wir sind irgendwo Jesus begegnet, wo auch immer. Bei mir war es so, ich habe als Teenager nach dem Sinn des Lebens gesucht und zwar 3 Jahre lang. Ich wusste nicht, für was soll mein Leben gut sein. Ich hatte eigentlich alles, so äußerlich, aber innerlich war ich leer und ich habe nach dem Sinn des Lebens gesucht. Und irgendwann hatte ich die Ahnung, das hat was mit Gott zu tun, ob mein Leben sinnvoll ist. Das hat was mit Gott zu tun. Also habe ich Gott gesucht und ich habe Menschen gesucht, die ihn kennen. Und ich habe 3 Jahre gesucht, bis ich endlich mal Menschen traf, die ihn kannten. Eigentlich ganz schön frustrierend. Hinterher, als ich ihn dann kennengelernt habe, Gott, habe ich gemerkt, es gibt ja ganz viele von ihnen. Aber offensichtlich schweigen da so viele. Und schließlich und endlich, da war ich 17, habe ich ihn kennengelernt. Und es brauchte nur einen einzigen Abend eines offenen Jugendabends, einer Jugendevangelisation. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann war ich wie so eine reife Frucht. Und dann war es ganz klar, in dieser Nacht habe ich mich bekehrt. Bin zum Glauben gekommen, habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann soll dir mein Leben gehören. Ja, mein Leben hat sich verändert. Und das Leben des Petrus hat sich auch verändert, aufgrund dieser Bekehrung, aufgrund dieser Umkehr. Aber wenn wir die Evangelien mal etwas näher lesen, dann stellen wir auch fest, dass es nicht immer so toll war bei den Jüngern. Und dass sie nicht so heilig waren. Und das sieht man an der Kirche ja auch, egal wie sie heißt. Ob sie katholisch, evangelisch, Vineyard, FEG, Baptisten, Brüdergemeinde, wie auch immer unsere Gemeinden ja heißen. Wir sind ja leider keine Heiligen. Da gibt es auch bei den Jüngern eben auch. Bei den Jüngern gab es Streit um die besten Plätze. Wer darf denn dann in deinem Reich mal rechts und links von dir sitzen? Dann hat Jesus mal eine krasse Rede gehalten und dann sind die meisten weggegangen. Nur die 12 sind geblieben, die anderen sind alle weggegangen. Und er hatte ja eigentlich mehr Jünger als die 12. Da waren zumindest mal die 72 und dann gab es da noch ganz viele. Die waren alle satt geworden und die sind alle weggegangen. Nur noch die 12 blieben. Dann hat Judas, einer, der 3 Jahre mit ihm zusammen gelebt hat, ihn verraten. Und Petrus, der immer der Erste sein wollte, der hat ihn verleugnet. Er konnte nicht zu Jesus stehen, weil er Angst hatte, jetzt dann auch verhaftet zu werden. Und dann hat er gesagt, ich kenne den Mann nicht. Ich kenne ihn nicht. Aber wir sind ja nicht besser. Wir sind echt nicht besser. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das ja in dem Camp auch erlebt, dass es da auch mal Reibereien gab, aber ihr habt natürlich auch jetzt ein Highlight erlebt. Aber dann geht's ja wieder zurück in den Alltag. Erstaunlicherweise lesen wir dann in Lukas 22, also ziemlich am Ende des Evangeliums, dass Jesus zu Petrus sagt, wenn du dich wieder bekehrt hast, stärke meine Brüder. Okay, aber Petrus ist doch bekehrt. Nochmal? Offensichtlich hat er es nötig. Und wenn wir dann weiterlesen, Johannes 21, lesen wir von dieser zweiten, tieferen Bekehrung. Sie sind wieder am See, sie fangen wieder nichts. Jesus sagt, werf da wieder das Netz aus, sie fangen wieder ganz viele Fische. Petrus ist wieder der Erste, wie immer. Vorlaut und mutig, temperamentvoll. Und dann fragt Jesus ihn nach seiner Liebe zu ihm. Und dann sagt er ihm, als du jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest hingehen, wo du wolltest. Aber wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Dann hat er sich nochmal umgewandt, da war noch der zweite, der Johannes. Und dann hat er Petrus gesagt, und was ist mit dem? Und Jesus sagt, das geht dich nichts an. Jetzt mal frei übersetzt, das geht dich nichts an. Komm, folge du mir nach. Und dann erleben wir Neues von Petrus. Dann erleben wir, dass Gott ihn in einer neuen Weise gebraucht. Und ich glaube, dass in dieser ersten Bekehrung wir uns mit unserem Willen und unserem Verstand für Jesus entscheiden. Und dass es aber dann doch eben dieses gibt, was die, ich sag jetzt mal die Esther, unsere Königin Esther vorhin sagte in ihrem Zeugnis, da ist dieser Hocker und wir setzen uns doch immer wieder selbst drauf und Jesus verdrängen wir dann, je nachdem, wenn es unangenehm wird. Dann wird es schwierig. Und dann drängen wir ihn wieder weg. Und wie kann das passieren? Das kann passieren, ja, wir haben gebetet und Gott hat nicht das getan, was wir uns gewünscht haben. Und dann sagen wir, nee Gott, so haben wir das nicht gedacht. Du sagst doch, wenn wir bitten, dann sollen wir empfangen. Und wenn wir jetzt das nicht bekommen, wenn ich das jetzt nicht bekomme, was du mir versprochen hast, dann gehe ich nicht mehr mit dir. Oder ich denke, viele von euch denken auch, ja, in den nächsten 10, 15 Jahren möchte ich den Partner meines Lebens finden. Und eigentlich, wisst ihr, das müsste schon jemand sein, der Jesus folgt. Denn sonst kann ich das ja irgendwo auch gar nicht mehr so leben, was mir wichtig ist. Und dann kommt nicht der richtige Partner. Und dann ist die Gefahr, einen Kompromiss einzugehen. Und schwuppdiwupp sitzen wir auf dem Hocker und Jesus sitzt, ist runtergekippt. Bei den Jüngern war es ja ähnlich. Sie wollten ihre Pläne, durchsetzen. Die Vertreibung der Römer hätten sie sich gewünscht, ein neues Reich. Und darin wären sie ja dann sicher Minister. Geistliche Väter und Mütter aus der Kirchengeschichte unterscheiden mehrfache Umkehr. Und ich denke, es gibt wirklich einen Unterschied, ob wir schon mal gesagt haben, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Dein Wille soll geschehen und du kannst mich einbauen, da wo du möchtest, in deinem Reich. Ich bin wie ein Puzzlestück und du fügst das Puzzle zusammen. Oder ob wir uns nur entschieden haben, sein Opfer für uns anzunehmen, seine Wohltaten für uns anzunehmen, seine Hilfeleistung anzunehmen für uns, ihn in unser Herz zu lassen, wie auch immer wir das beschreiben. Es gibt ja so unterschiedliche Beschreibungen für Nachfolge. Es gibt jetzt so einen Film, der geht so durch die verschiedenen Gruppen. Not a Fan. Bist du ein Fan oder ein Nachfolger? Es geht um Hingabe. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schritt in unserem Leben. Hingabe, vollständig und ganz. Und ich glaube aber auch, dass das ja auch nicht einmal geschieht, sondern dass wir das auch immer wieder neu sagen müssen, Jesus, mein Leben in deiner Hand. Und besonders dann, wenn es so um Entscheidungen geht, wo es eben nicht so geht, wie wir es uns gewünscht haben. Jesus, mein Leben in deiner Hand. Jemand hat uns ungerecht behandelt. In uns steigt Zorn auf. Wir wollen zurückschlagen, wir wollen Rache üben. Jesus, mein Leben ist in deiner Hand. Was heißt das dann? Keine Rache. Vergeben. Nicht beleidigt schmollen. Nicht sich zurückziehen, sondern weitergehen. Tausend Beispiele gibt es dafür. Ich glaube, dass wir unsere Berufung, unsere Lebensberufungen in Wahrheit erst finden, wenn wir uns total in seine Hand gegeben haben. Und ich glaube auch, dass dann unser Leben spannend wird. Wenn wir für uns nichts mehr zurückhalten. Und das, je mehr wir zurückhalten, desto harmloser wird unser Christsein sein. Ich glaube, ihr habt jetzt diese Woche erlebt, es hat euch was gekostet. Ich denke, es hat euch Geld gekostet, diese Woche. Es hat euch Kraft gekostet. Es hat euch eine Woche eurer Ferien gekostet. Es hat euch was gekostet. Aber ich glaube, diese Woche war nicht harmlos für euch. Und ihr werdet euch noch daran erinnern, wenn ihr 50 seid, was ihr damals gemacht habt. Und manche machen es ja schon mehr und ihr Mitarbeiter auch. Das war jetzt nicht harmlos, sondern ihr habt was bewegt für Gott und mit ihm. Sicher, unser Alltag ist nicht immer so spannend wie so ein Adonia-Camp und die Auftritte auf der Bühne. Aber trotzdem, unser Alltag kann total harmlos sein. Es kann sein, wir gehen völlig unter in der Menge und keiner erkennt, dass wir Christen sind. Weil wir so viel Kompromisse eingehen, dass man das nicht merkt. Dann kriegen wir auch keine Schwierigkeiten, aber dann geschieht auch nichts. Und wir können mitten im Alltag mit ihm gehen und sagen, Gott, du kannst mit mir machen, was du möchtest. Und das will ich tun. Und dann wird's spannend. Man kann das nicht machen, diese zweite Umkehr oder diese tiefe Umkehr. Ich denke auch, das ist auch ein Geschenk von Gott, das tun zu können. Aber Ja, manchmal haben wir dann ja auch Angst, Gott, was machst du dann mit mir, wenn ich mich dir völlig hingebe? Was machst du dann mit mir? Muss ich dann ins Kloster gehen? Oder, da will ich ja überhaupt nicht hin, oder muss ich dann nach Afrika gehen, wo ich auch nicht hin will? Oder weiß ich wohin? Und da, oder muss ich dann das und das aufgeben, wo ich doch so Freude dran habe? Und es kann sein, dass solche Ängste dann in uns hochkommen. Muss ich dann all mein Geld weggeben? Ich glaube, dass wenn wir diese Ängste noch haben, dann kennen wir ihn noch nicht richtig. Und dann sind wir eingeladen zu beten, Jesus, okay, ich habe jetzt diese Ängste. Also da können wir auch ehrlich sein. Es geht nicht darum, irgendwas zu zwingen. Es geht nicht um ein Gesetz. Sondern ich glaube, wenn er uns in Afrika haben will oder in Russland oder irgendwo auf der Welt, dann wissen wir, das ist der beste Platz für uns. Oder im Kloster, dann ist das der beste Platz für uns. Und dann wissen wir das. Und dann haben wir eine riesige Freude bei solch einer Entscheidung. Aber ebenso lange wir diese Ängste haben, können wir diese Ängste auch bekennen und sagen, ja, Jesus, so habe ich, so ist das. Und ich bitte dich, dass du mich so berührst, dass du mir so begegnest mit deiner Liebe, dass ich dich erkenne und dass ich mich dir hingeben kann. Also kein Zwang. Gott wirbt um jeden von uns, immer wieder neu. Wie ging es bei Petrus weiter, nach Johannes 21? Es kommt Pfingsten sehr schnell danach. Petrus steht auf, nachdem der Heilige Geist gekommen war und die Leute das überhaupt nicht verstehen, was da abgeht. Und er hält eine Predigt vor Tausenden von Leuten. Und er tut das als armer Fischer. Er hat keine rhetorische Ausbildung. Er hat das sicher noch nie gemacht und Gott gebraucht ihn. Er hätte sich das nie träumen lassen, sicherlich vorher. Tausende bekehren sich. Später, ein Kapitel weiter in der Apostelgeschichte, lesen wir von einer Heilung, die durch ihn geschieht und durch Johannes. Aber dann kommt schon eine Festnahme. Es wird schon heiß, auch das Leben von Petrus. Er erlebt Wunder und erlebt Verfolgung. Und so geht es weiter, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Wunder und Zeichen, Heilungen, große Predigten, Heiliger Geist und Verfolgung. Aber der Glaube breitet sich aus. Innerhalb von ein paar Jahrzehnten ist im ganzen Römischen Reich Jesus bekannt. Unglaublich. Durch diese 11 Leute, die so schwach waren, die charakterlich teilweise so mies waren am Anfang. Da war ja ein Zöllner dabei, ein ehemaliger Zöllner. Und Zeloten, das waren eigentlich Terroristen. Und Jesus gebraucht sie, um das ganze Römische Reich umzukrempeln, zu erneuern. Ich glaube, das war sowas wie Erweckung. Manche Christen beten sehr intensiv für Erweckung. Wie kann es Erweckung geben? Ich habe mal von einem gelesen, ich kann allerdings jetzt nicht sagen, von wem das war, der sagte, wollt ihr Erweckung, dann betet für Verfolgung und so werdet ihr Erweckung erleben. Huch. Okay, also ich wünsche mir das nicht. Ich wünsche mir keine Verfolgung. ich genieße das, dass wir so öffentlich hier den Glauben verkünden können. Wir können öffentlich in der Zeitung werben. Wir haben geworben für das Musical in der Zeitung und es wurde abgedruckt. Wir waren in einer städtischen Schule gestern Abend. Wir können unsere Spenden von der Steuer absetzen. Das sind alles Dinge. Wir können öffentliche Gebäude kaufen. Es gibt viele, viele, viele Christen auf dieser Welt, die das nicht können. Die noch nicht mal einen Mietvertrag abschließen können für einen Versammlungsort für ihren Gottesdienst. Was ist die Voraussetzung auf unserer Seite? Abgesehen davon, dass es Gnade Gottes ist, Erweckung zu erleben. Ich denke, die Jünger haben sich Jesus hingegeben, vollständig. Sie haben nichts mehr für sich gesucht. Sie waren bereit, dass er sie hinführen konnte, wo er sie hinführen wollte. Ihr Glaube durfte ihnen etwas kosten. Es werden heutzutage mehr Christen verfolgt, als es in der ganzen Kirchengeschichte über wurden. Also die Verfolgung unter Nero und der frühen Christenheit ist nichts gegenüber der Verfolgung, die wir jetzt erleben. Tatsache ist aber, dass in den Ländern, wo Christen verfolgt werden, sich der Glaube tatsächlich mehr ausbreitet als bei uns. In China wurden in den, ich glaube, 50er Jahre war es, oder etwas vorher, wurden alle christlichen Missionare rausgeschmissen. Und dann gab es ja die Mao-Herrschaft und unter der Mao-Herrschaft und auch danach hat sich der Glaube so ausgebreitet, obwohl viele Christen in Gefangenenlagern waren, in Arbeitslagern, Folterung erlebt haben, schlimmste Dinge erlebt haben. Es gibt Millionen, Abermillionen Christen in China. Im Untergrund ist die Christenheit gewachsen, in Verfolgung. Im Iran kann sich keiner öffentlich zum Glauben bekennen. Und die Christenheit dort wächst. Ich vermute, dass es bei uns auch etwas schwieriger wird, wenn sich alle Christen in unserem Land konsequent Jesus hingeben. Ich glaube, dass es dann auch schwieriger werden könnte. Aber das ist seine Sache. An uns liegt es, uns mehr hinzugeben. Kein harmloses Christsein, sondern spannendes. Für wen leben wir? Was darf uns unser Glaube kosten? Erstaunlich ist, dass er für uns sorgt, wenn wir mit ihm gehen. Besser, als wir es selbst tun können. Dass er uns nicht überfordert. Manche denken vielleicht, boah, wie hart und wie streng. Was für eine harte Predigt angesichts so schöner Musik und so fröhlicher junger Leute. Dürfen wir uns nicht mehr am Leben freuen, wenn wir ihm konsequent folgen? Doch ich glaube, sogar besonders. Ich glaube, er sorgt besser für uns, als wir selber für uns sorgen können. Ich glaube, dass das Leben des Petrus spannend war, sehr spannend. Und es faszinierend ist, mit ihm zu gehen, ganz und gar. Was suchen wir? Unser Wohlergehen oder sein Reich? Wie kommen wir dahin, dass uns Jesus alles kosten darf? Dass er uns alles wert sein darf. Denn es ist ja uns eigentlich nur etwas wert, was uns auch was kostet. Was uns nichts kostet, ist uns nichts wert. Wie kommen wir dahin? Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Das erste ist, wir begegnen ihm so massiv mit seiner Liebe, so massiv, dass wir gar nicht anders können, uns ihm vollständig hinzugeben. Das ist die schöne Variante. Die andere Variante, wir geben uns ihm vollständig hin, ohne dass wir ihn so massiv in seiner Liebe schon erlebt haben, und wir werden seine Liebe erleben. Wir können uns das leider nicht aussuchen. Aber ich glaube, er wird sich nicht lumpen lassen. Es geht um viel mehr als darum, dass er uns hilft, unser Leben gut zu gestalten. Es geht um seine Herrschaft, es geht um sein Reich, es geht um seine Liebe, es geht um die Wahrheit. Es geht darum, dass seine Liebe sich ausbreitet in unserer Welt, dass wir einen Unterschied machen, wie ihr gesungen habt. Ein Unterschied. Und es geht um ihn, der es wert ist. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein spannendes Leben für uns hast. Ich danke dir, Jesus, dass du uns gerufen hast, jeden von uns. Und ich danke dir, dass du uns herausforderst, dir zu folgen mit allem, was wir sind und haben. Und ich danke dir, dass du jedem von uns noch Dinge zeigen möchtest und in Dinge uns hineinführen möchtest, die wir jetzt noch nicht ahnen. Und wo wir jetzt im Moment denken, das ist viel zu groß für uns, viel zu groß für mich. Und du führst uns den Petrus vor Augen, der sich das sicher hat nicht vorstellen können, was du aus seinem Leben gemacht hast, als er da saß am Boot mit seinen Fischen und mit seinen leeren Netzen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns so stark wirst, deine Liebe so stark, dass wir nichts mehr festhalten müssen, sondern dass wir uns dir ganz geben können und dass wir den vollen Reichtum erleben, den du uns schenken möchtest. Den Reichtum eines erfüllten Lebens, eines Lebens, wo wir den Unterschied machen, eines Lebens, wo du uns einsetzt, wo du uns eine Berufung schenkst und wo wir laufen und nicht müde werden und rennen und nicht matt werden. Vater, und ich danke dir jetzt für die jungen Leute, die heute bei uns sind, und segne sie in deinem Namen, dass sie die Berufung ihres Lebens finden und dass sie ihren Weg gehen und dass sie einen Unterschied machen. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir uns nicht daran gewöhnen, uns jeden Sonntag hier zu treffen und in der Woche ähnlich weiterleben wie immer, sondern dass wir uns immer wieder von dir berühren lassen und herausfordern lassen und einen Unterschied machen, jeder an seinem Platz. Danke, Jesus. Amen.